Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Hineinnehmen. Vielleicht konntest du das Lied ja als ein Reden Gottes mit dir hören. Vielleicht erscheint dir das auch alles völlig fremd. Man lebt nur einmal. Schön, dass du dich eingefunden hast heute Morgen in einem Gottesdienst. Um drüber nachzudenken, wie lebt man denn einmal? Oder stimmt das überhaupt? Pat war gerade in New York angekommen und dabei, die Stadt auszukundschaften. Plötzlich steht ein bewaffneter Gangster vor ihm und stellt ihm vor die Wahl: Geld oder Leben? Nehmen Sie mein Leben. Mein Geld möchte ich mir noch für später aufheben. Amüsant und doch sehr tiefsinnig. Denn ich behaupte, die Frage, was wir antworten, wenn da einer vor uns steht und sowas fragt, was dann aus unserem Mund kommt, wird noch anders gestellt, wenn es darum geht, was wir eigentlich täglich leben. Natürlich würde keiner sagen, nimm lieber mein Leben, denn das Geld ist ja nicht so wichtig. Und trotzdem jagen wir ständig danach und verschieben vieles auf später oder auf gar nicht mehr für Geld. Was macht das Leben eigentlich aus? Wir gehen doch oft davon aus, dass man nur richtig leben kann, wenn man genug Geld hat. Sonst wäre doch nicht in unserer Gesellschaft alles aufs Geldverdienen ausgerichtet. Nicht zuletzt die Kinderbetreuung. Ja, wer kümmert sich eigentlich um meine Kinder? Da gebe ich gerne Geld für aus, damit ich selber was verdienen kann zum Beispiel. Viel Geld haben gleich viel Leben, oder? Mindestens sagt das der Tunnelblick unserer westlichen Gesellschaft. Ach nee, da sind ja auch noch Reisen, die man gemacht haben kann. Viel Reisen machen. Von der Welt etwas gesehen haben. Das ist doch viel vom Leben gehabt haben. Oder viele Ehrungen erhalten. Da hat man doch was vom Leben, wenn man geehrt wird. Manche meinen, viel Wissen wäre viel Leben. Oder wie ich jetzt von einer 43-Jährigen las, die von ihrem Mann betrogen wurde und sich entschloss, zukünftig eben auch nicht mehr davon auszugehen, dass man sich treu ist, viele Sexpartner haben. Man lebt schließlich nur einmal. Oder viel geleistet haben bedeutet auch viel gelebt. Lauter so Schlaglichter auf das, was uns bewegen kann. Was wirklich trifft für uns, kann man eigentlich selber nur in einer stillen Stunde herausfinden. Wenn man sich mal fragt, wie kommt es eigentlich, dass du zum Beispiel deine Zeit mit diesen Dingen verbringst und nicht mit denen? Das wären gute Fragen. Im Theater kam das ja auch zum Vorschein. Man lebt dann so einfach und vielleicht trauert man sein ganzes Leben lang den verpassten Chancen hinterher. Oder der Vater eines Fußballjungen, den ich jetzt kürzlich gesprochen habe, der unter einem Druck steht, weil er nicht verpassen möchte, dass sein Junge entsprechende Schritte macht. Das lässt man sich dann vielleicht sogar viel Geld kosten. Vor allem kosten uns viele unserer Vorstellungen einfach mal Lebenskraft. Denn in unserer Gesellschaft führt das zu Hektik. Man muss möglichst viel ins Leben reinpacken. Ja, man lebt ja schließlich nur einmal. Es kann auch zu Leichtsinn führen. Kennen Sie das Jugendwort des Jahres, das vor 5 Jahren gewählt wurde? Vermutlich nicht. YOLO. YOLO, YOLO, you once live only, you once live only, du lebst nur einmal. Ja. Man kann sich ja vorstellen, Mensch, das ist doch schön, wenn Jugendliche so denken, vor allem führt das aber dazu, dass man irgendetwas macht, ohne groß drüber nachzudenken, was das eigentlich für Folgen hat. Vor allem steht das dafür, sagt man das dafür, wenn man dummes Zeug macht. Ja, oder sogar gefährliche oder auch verbotene Sachen. YOLO, sagen dann junge Menschen, vermutlich eher in Großstädten. Aber interessant, da so mit dem Fahrrad vom Garagendach springen und sich dabei filmen zu lassen, YOLO. Es warnen mittlerweile auch Verbraucherorganisationen vor diesem Motto, wenn es ums Einkaufen geht. Ja, YOLO. In meiner Jugendgeneration hätte man eher gesagt, man gönnt sich ja sonst nichts. Aber da wird einfach mal das Geld ausgegeben. Ja, egal, was morgen ist. Da wird uns dann geraten, halten Sie einen Moment inne und überlegen Sie, brauchen Sie das wirklich? Wenn Sie ein Nein auf diese Frage antworten, geben Sie es doch bitte lieber zurück. Es wird dann auch geraten, sich schon mal regelmäßig Geld zurückzulegen für solche YOLO-Käufe. Interessant, interessant. Ich kenne den Autor der Aussage nicht, aber eine hochinteressante Aussage lautet, das Leben ist wie eine Münze, die man ausgeben kann, wie man will. Aber man kann sie nur ein einziges Mal ausgeben. Das Leben ist wie eine Münze, die man ausgeben kann, wie man will, aber man kann sie nur ein einziges Mal ausgeben. Die Frage ist ja, wie? Möglichst viel Leben ins Leben hineinzubekommen, ist ja wohl ein guter Gedanke. Aber wie bekomme ich denn möglichst viel Leben in mein Leben? Ein englischer Philosoph des 19. Jahrhunderts, William James, schrieb, der Sinn des Lebens liegt darin, es für eine Sache zu verschwenden, die auch noch nach dem Tod von Bedeutung ist. Der Sinn des Lebens liegt darin, es für eine Sache zu verschwenden, die auch noch nach dem Tod von Bedeutung ist. Das hört sich gut an, auch wenn es noch relativ unbestimmt ist. Es wird deutlich, es geht im Leben also vielleicht dann doch nicht nur um mich. Nicht das heißt viel Leben, was nur irgendwie mir nützt oder zugutekommt oder irgendetwas bei mir erzeugt. Ich fand das so interessant, vor vielen Jahren auf einer Jugendfreizeit hatte jemand auch so ein Theaterstück vorgeführt, wo so lauter Lebensstationen hingen. Partner finden, Familie gründen, Haus bauen und so weiter, Karriere machen im Job und so. Das hing da so alles im Zelt und derjenige ging so von einer Station zur anderen und redete da so ein bisschen drüber, wie wäre es denn wenn und so. Und dann ist es am Ende angekommen und plötzlich heißt es, das war dein Leben. Wieso? Ich habe doch nur mal ein bisschen geguckt, wie das eigentlich alles ist. Ja, es gibt's aber alles nur einmal. Man kann sich nicht alles mal angucken, so als wie eine Demo-Version, so nach dem Motto, na gut, und jetzt drücke ich mal den Knopf on und es geht los. Oder als hätten wir 25 Leben noch, wie auf der Konsole. Na gut, ist wieder eins weg, macht ja nichts. Nein, wir haben nur dieses eine Leben. Und wenn darin von Bedeutung sein soll, was auch nach dem Tod noch von Bedeutung ist, ist ja die Frage, ist das Leben eigentlich zu Ende, wenn wir sterben? Dann wäre der Satz ja Unfug, der sich ja zunächst gut anhört. Manche sterben sehr früh, wir sagen auch oft viel zu früh. Manche sterben spät. Vielleicht nach einer Zeit der schon geistigen Abwesenheit. Man lebt nur einmal, aber man stirbt auch nur einmal, ist einem Chirurgen in seinem Leben sehr wichtig geworden. Atul Gawande hat ein Buch darüber geschrieben, was denn wichtig ist beim Sterben und dass man sich darüber mal Gedanken machen soll. Denn er hat als Chirurg lauter Menschen wieder zusammengebastelt. Lauter zerbrochene Körperteile und was auch immer wieder hinbekommen, dass man weiterleben kann. In Boston war er Chirurg. Er hat weggeschnitten, was störend wuchert. Und irgendwann ist ihm klar geworden, gegen jede Alterserscheinung gibt es kein Mittel. Irgendwann holt einen das Alter ein. Er hat es nämlich bei seinem Vater dann erlebt, der dann im Pflegeheim war und dort dement wurde. Man lebt nur einmal, aber man stirbt nur einmal. Er hat das Sterben vieler Menschen gesehen und die Hilflosigkeit in den letzten Monaten. Und das hat ihn dann nicht mehr losgelassen. Und das hat ihm die Frage aufgeworfen, was am Ende des Lebens tatsächlich zählt. Das sollte man sich frühzeitig fragen, sagt er. Ja, aber wohl nicht nur, was im Sterben wirklich zählt, sondern auch, was im Leben wirklich zählt. Und die Frage ist ja, worauf gehen wir dann eigentlich zu, wenn wir abtreten aus dieser Welt? Immer mehr in Mode kommen bei uns ja auch Gedanken, wie zum Beispiel an eine Reinkarnation. Man kehrt einfach wieder, wenn man denn bloß wüsste, als was. Manche meinen ja auch, sie hätten dann in ihrem früheren Leben als der und der gelebt, mal im Mittelalter oder so, und wüssten da noch Dinge. Und es ist manchmal auch verblüffend, was die erzählen können. Zu Recht sind wir da skeptisch, solchen Berichten zu glauben. Wer kann uns eigentlich nachsagen, was nach dem Tod ist? Das könnte doch nur jemand sagen, der da durchgegangen ist und dann wieder zurückgekommen ist. Genauso jemanden gibt es ja. Und damit meine ich nicht jemanden, der klinisch tot war. Ich behaupte, also ich glaube solchen Berichten nicht, dass die wirklich wüssten, was hinterher passiert. Sondern einen, der wirklich in den Tod gegangen ist. Und der dann wirklich wiedergekommen ist. Auferstanden von den Toten. Jesus Christus. Von dem wird das so berichtet. Die, die ihn gesehen haben, haben es dann aufgeschrieben, uns im Neuen Testament. In Jesus Christus hat sich, und das behaupten die Autoren des Neuen Testaments auch, der lebendige Gott gezeigt. Und zwar nicht, wie man den Lord Nelson auf dem Trafalgar Square aufgestellt hat. Ja, da ist ja in London so ein hoher Pfeiler mit einer Statue oben. Die Statue erkennt man von oben gar nicht, von unten gar nicht. Man kann gar nicht genau sehen, wie der eigentlich aussah, weil das so weit weg ist. Und so stellen sich viele Menschen ja auch Gott vor. Man kann gar nicht wissen, wie er ist. Er ist ja so weit weg. Es sollte mal ein Bildhauer dann so eine Statue nachmachen, hat er auch getan, und die dann auf einen niedrigen Sockel gestellt, damit man endlich mal was sehen kann von dem Lord Nelson. Gott ist völlig ohne Sockel gekommen und nicht aus Stein, sondern als Mensch in unsere Welt, damit man ihn sehen kann. Und dann hat Jesus gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir Menschen haben ihn dann umgebracht. Und dann ist er als Auferstandener einfach wieder in unsere Welt getreten. Hat den Tod durchschritten an unserer Stelle und zu unseren Gunsten und ist dann wiedergekommen, damit wir am Tod nicht mehr scheitern müssen und nicht dort stehen bleiben müssen. Und er hat uns eine Vergleichsgeschichte erzählt. Mit der Frage, worauf kommt es im Leben eigentlich an? Hochinteressant. Da erzählt er von einem reichen Mann. Ja, wird so geschildert, wie er so herrlich in Purpur und kostbarem Leinen alle Tage nur in Freuden lebt. Der hat zu seinen Lebzeiten nichts Schlechtes erlebt. Es gab auch, und zwar direkt vor seiner Haustür, einen Armen. Ein einziges Mal wird in den Vergleichsgeschichten von Jesus Christus eine Person mit Namen genannt. Das brauchen die Vergleichsgeschichten eigentlich nicht. Das ist nicht nötig. Sie sind ja allgemein gültig. In diesem Fall wird ein Name berichtet. Der Arme hieß nämlich Lazarus. Und er war voll von Geschwüren. Und er hätte gerne mal irgendwas davon gegessen, was von dem Tisch der Reichen fiel. Aber entweder hat er es nicht bekommen oder er wurde nicht satt davon. Das ist ja so ein Bild dafür, das können wir uns vielleicht auch vorstellen, dass es einem richtig schlecht geht. Also die Gegensätze könnten nicht krasser sein. Ja, der Reiche, der nie was Schlechtes erlebt hat, und bei diesem Armen lecken sogar die Hunde noch die Geschwüre. Das hat noch lauter andere Erscheinungen bis hin zur Unreinheit für ihn und natürlich Krankheiten und so zur Folge. Und dann sterben beide. Bei dem Armen wird berichtet, er wird von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Abraham, der Vater der Glaubenden, ja, von dem man davon ausgeht, irgendwie ist er da. So wird das jedenfalls geschildert. Also derjenige ist dann dort, wo die Glaubenden sind. Vermutlich wird hier der Zwischenraum geschildert, wenn wir aus dieser Welt abtreten, bis zum letzten Tag, an dem Gott alle Menschen vor sich stellt, alle Menschen auferweckt und vor sich stellt. Der Reiche stirbt auch und wird begraben, wird dort nüchtern geschildert. Und dann ist er dort in dem Zwischenreich für Menschen, die nicht mit Gott gelebt haben. Und er guckt so rüber in seiner Qual, da ist es heiß. So wird es geschildert. Und er sieht da Abraham sitzen, Lazarus sitzen in Abrahams Schoß und ruft: Vater Abraham, hab doch Erbarmen mit mir und schick mir mal den Lazarus rüber, dass er seinen Finger ins Wasser so tippt und meine Zunge kühlt. Das ist hier so furchtbar heiß. Abraham sagt: Denk daran, dass du in deinem Leben Gutes empfangen hast. Lazarus dagegen hat Schlechtes empfangen. Er wird hier getröstet, du aber leidest jetzt. Und außerdem besteht eine solche Kluft zwischen unseren beiden Reichen, dass keiner von der einen Seite zur anderen rüber kann. Und dann sagt der ehemals reiche Mann: Aber dann schick doch ihn bitte mal in die Familie meines Vaters. Ich habe noch 5 Brüder. Ja, so nach dem Motto, das sagt er zwar nicht, aber die leben genauso wie ich. Schick ihn doch mal dahin, dass er sie warnen soll, damit sie nicht auch hierher kommen, wo ich jetzt bin. Da sagt Abraham: Sie haben Mose und die Propheten, steht fürs Alte Testament. Sie haben also die Bibel. Die sollen sie hören. Ja, aber wenn einer von den Toten zu ihnen geht, dann würden sie endlich hören. Und er sagt Abraham: Wenn sie auf das, was Gott uns mit Mose und den Propheten übermittelt hat, nicht hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Das ist eine verrückte Geschichte, finde ich. Und die kann einen auch gar nicht in Ruhe lassen. Weil es auch völlig durchkreuzt, worum es uns sonst geht. Da kann doch der reiche Mann nichts für, dass er reich ist. Und er kann auch nichts dafür, dass der Arme arm ist. Ja, nee, darum geht's auch nicht. Man muss immer aufpassen bei diesen Vergleichsgeschichten. Die haben normalerweise einen Punkt, den sie deutlich machen sollen. Und dieser reiche Mann ist nicht da, wo keiner hin will, weil er reich war. Deswegen wird das hier alles so geschildert. So nah geschildert, so menschlich nachvollziehbar. Und der arme Mann ist nicht da im Himmel, nur weil er arm war. Lazarus heißt so viel, das ist ein Mensch, der Gott vertraut. Dafür steht der Name. Und wie gesagt, es wird nur ein einziger Name in den ganzen Vergleichsgeschichten von Jesus überliefert. Und das ist der. Jesus gebraucht nur einmal einen Namen, um hier deutlich zu machen, welche Kategorie diese Menschen haben. Ja, und dass das eben in unserer Welt so aussehen kann, bei dem einen läuft alles glatt. Ja, das Leben geht so durch. Mensch, du, davon würde ich auch mal träumen. Alles, was er sich wünscht. Der hat nur Freude gehabt in seinem Leben, wird er beschrieben. Dem ging es nie schlecht. Jesus redet nicht darüber, ob es so einen Menschen wirklich gibt. Darum geht es hier nicht. Mal angenommen, es gäbe ihn. Und Jesus macht deutlich, und er hätte davon gar nichts. Denn es wäre seine Aufgabe gewesen, sich um den vor seiner Haustür liegenden armen Mann zu kümmern. Und das hat ihn nicht interessiert. Und wenn man den Namen Lazarus anguckt, eben der Mensch, der Gott vertraut, der mit Gott lebt, dann wird hier deutlich, es geht also in unserem Leben bei der Frage, was von Bedeutung ist, gar nicht um das, was wir haben. Auch nicht um das, was wir können. Die Voraussetzungen sind alle total unterschiedlich. Es geht darum, wie wir mit Gott und Menschen umgehen. Das ist von Bedeutung. Und jetzt mal zu sagen, man lebt nur einmal. Jesus schildert das ja hier so krass, sodass man sich erschrecken muss. Huch, Welcher von beiden könnte ich denn wohl sein? Das schildert er ja extra so. Weil er deutlich machen will, Leute, es kommt in eurem Leben wirklich drauf an. Die Entscheidung darüber, wo es in der viel längeren Zeit, weil nämlich gar keine Zeit mehr da ist, in der Ewigkeit, weitergeht, wie es da weitergeht. Ja, kein Mensch geht einfach irgendwie puff weg, macht er deutlich. Aber wie es da weitergeht, entscheidet sich hier. Entscheidet sich daran, wie du mit Gott umgehst. Und jetzt sich das nochmal anzugucken, da kommt Gott runter. Nicht wie so eine Statue oben auf dem Sockel, dass man sie gar nicht sehen kann, sondern er zeigt sich dir in seiner Liebe. Und er gibt sogar sein Leben für dich. Und die Frage ist, was machst du damit? Und das hat Gott gemacht, damit seine Liebe in uns Raum findet. Denn hätte dieser Mensch, dieser reiche Mann, jemals Gott gedankt für das, was er hat, für das Leben, das er ihm geschenkt hat, dann wäre er zweifellos und ohne, dass das zu ändern wäre, auch auf die Idee gekommen, dann möchte ich doch davon auch etwas abgeben. Alles für sich behalten will nur der, der meint, er hätte sich alles selber verdient. Oder er wäre einfach auf der besseren Seite des Zufalls gewesen. Oder wie auch immer. Wer sich als Beschenkter weiß, wer weiß, das, was ich habe, ist die Folge davon, ist ein Zeichen dafür, dass Gott mich liebt, der möchte auch das gern anderen zeigen und wird abgeben. Und genau so möchte Gott in unser Leben eindringen. Und ich behaupte jetzt mal so ganz gewagt, deshalb ändert Gott bisher auch die Verhältnisse von Arm und Reich nicht einfach. Weil diese Aufgabe für beide Seiten nach wie vor besteht, wie gehst du damit um, was du hast und was du nicht hast. Und was du erlebst und was du nicht erlebst. Und wenn das so ist, dann wäre es ja wichtig, jetzt schon zu leben, was in der Ewigkeit von Bedeutung ist. Alles andere wäre ja Zeitverschwendung. Meinen Fußballern erkläre ich das immer gerne mal so. Ich möchte sie ja gerne motivieren, im Spiel auch sich ordentlich einzusetzen und alles zu geben. Eigentlich möchte ich ihnen ja sogar noch viel mehr etwas fürs Leben mitgeben. Und das verbinde ich dann an so einer Stelle gerne. Und sage ihnen manchmal, wahrscheinlich habe ich das schon mal erzählt, es ist eine Ehre, während eines Spiels auf dem Platz zu sein. Es gibt ja auch welche, die am Rand stehen müssen in dem Moment, weil wir nicht mehr einsetzen können und die deshalb zugucken müssen, die eingewechselt werden können. Ja, und ich wechsle ständig ein und aus. Ja, aber wenn ich auf dem Platz stehe, ist das eine Ehre. Und auf den Platz gehört, wer es zu schätzen weiß. Das merkt man daran, wie er sich einsetzt. Zugucken kann man von draußen besser. Und wenn man zugucken will, sollte man keinem den Platz wegnehmen, der mittendrin gerne mitmischen möchte. Das ist im Übrigen auch im Leben so, sage ich dann manchmal. Ja, das ist Fußball absolut ein Bild fürs Leben. Mitmachen macht viel mehr Spaß, hat man viel mehr davon. Und wenn ich mitmachen möchte, der verpasst es, worum es eigentlich geht. Uns ist das Leben nicht zum Zugucken geschenkt, sondern zum Gestalten. Und wer dieses Geheimnis entdeckt, nämlich dass sein Leben die Ursache daran hat, dass Gott uns liebt, der kann das wahre Leben entdecken. So wie wir es eben in dem Lied gehört haben. Das darf uns gerne mit ins Ohr gehen, uns verfolgen. Du bist geliebt, bei Gott bist du wertvoll. Und das gilt jedem Menschen, den du triffst. Was auch immer ich erlebe und wie auch immer die Menschen sind, die ich treffe, wir sind geliebt. Dann ist die Arbeit, die wir verrichten müssen, zum Beispiel nicht nur eine blöde Sache, die irgendwie durchzustehen ist, sondern die Gelegenheit mitzugestalten in dieser Welt. Dann sind schwierige Phasen unseres Lebens nicht mehr das Ende, sondern der Weg, auf dem ich etwas über das Leben lernen kann und an dem ich Tiefgang bekomme, was ich alles auf einem leichteren Weg nicht bekommen würde. Dann sind die Menschen, die wir treffen, keine Probleme mehr, ja, die uns bloß daran hindern, endlich mal wieder durchzusetzen, was ich will. Je hektischer wir werden, desto schlimmer wird das. Und wenn sie uns bloß davon abbringen, auf dem Smartphone wieder rumdaddeln zu können. Nein, Menschen sind kein Problem. sondern Menschen sind die eigentlichen Aufgaben deines Tages. Alles andere ist nur Beiwerk. Es geht eigentlich immer um Menschen. Und wo wir das aus dem Blick verlieren, auch in unserer täglichen Arbeit, wird das öde. Dann ist die Arbeit nur noch ein vor sich hinfräsen. Wenn ich weiß, für wen ich das tue, machen wir das ganz anders. Und in diesen Raum von Gottes Liebe mit eintreten und sein Leben darin gestalten, das bedeutet für mich, ernst zu nehmen, man lebt nur einmal. Und man kann in diesem Leben neu anfangen mit Gott. Das kann mit Gott beginnen. Auch wenn man vielleicht den verpassten Chancen, Mensch, warum habe ich das nicht früher gewusst? Ich habe mit 21 gedacht, hätte mir das mal jemand früher erzählt. Vielleicht denkst du das mit 45 oder mit 68 auch. Ja, aber das war jetzt offensichtlich nicht dein Weg. Aber der Moment könnte gekommen sein, an dem du sagst, ja, dann möchte ich doch jetzt endlich auch einsteigen. Jesus vergibt uns unsere Schuld. Und das ist nicht einfach wie ein Reset-Knopf drücken, so als ob nichts gewesen wäre. Nein, wir leben immer auf der Grundlage dessen, was wir bisher gelebt haben. Vieles in unserem Leben sollen wir gar nicht vergessen, weil wir daraus lernen sollen, positiv oder auch negativ. Und Jesus lädt uns ein, mit unseren Wunden zu ihm zu kommen. Und mit dem, was auf uns drückt, weil wir wirklich schon Dinge falsch gemacht haben. Aber das, was Vergebung bei Gott heißt, wenn Gott sagt, ich vergebe dir deine Schuld, heißt, ich gehe mit dir um, als wäre es nicht geschehen. Nicht, es ist nicht geschehen, sondern ich gehe mit dir um, als wäre es nicht geschehen. Und ich bin jetzt für dich da. Uneingeschränkt. Und das gilt dir, sobald du ihn darum bittest. Schließlich hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben überfließend haben. Ja, also nicht nur so eine Schmalspurversion, so ein Schnäppchen, so eine Spar-Variante. Volles Leben. Und das wird in der Bibel nämlich genau mit ewigem Leben bezeichnet. Das ist nicht nur eine Frage der Dauer in der biblischen Sprache. Ja, irgendwie so, als wäre es ein gelangweiltes Gähnen. Was macht man da eigentlich die ganze Zeit? Immer nur Wolken versenken spielen. Nee, bei weitem nicht. Wir können uns die endlose Dauer nicht vorstellen, aber darum geht es ja auch gar nicht vor allem. Sondern es geht um eine Lebensqualität. Jesus Christus hat das in einem Gebet an seinen Vater mal so gesagt. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen. Und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und das Erkennen ist eine tiefe, von Vertrauen und Liebe geprägte Lebensgemeinschaft. Das bedeutet dieses Wort. Ewiges Leben ist also ein Qualitätsbegriff. Und Qualität hat ja ihren Preis. Deshalb hat Jesus es sich alles kosten lassen, nämlich sein eigenes Leben, damit du jetzt oder auch ab jetzt mit ihm unterwegs sein kannst. Die Bibel berichtet uns ja von dem lebendigen Gott, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um sich ihr mitzuteilen und um uns für sich zu gewinnen. Es halten ja immer wieder Leute das für unzeitgemäß, heute noch daran zu glauben, als ob das ja von gestern wäre. Aber am Ende der Tage, wenn Jesus Christus wiederkommt und dieser Moment gekommen ist, von dem auch das Gleichnis, auf den das Gleichnis hindeutet, wenn Gott eines Tages sagt, so, und jetzt sprechen wir über dein Leben, dann wird sich plötzlich herausstellen, dass die in ihrem Glauben angeblich Ewiggestrigen in Wahrheit, die schon gestern ewigen waren. Und deshalb hast du heute außer der Bundestagswahl noch eine Wahl. Weil Jesus dich schon gewählt hat, darfst du heute dir wählen, ob du mit ihm weitermachen möchtest oder ohne ihn. Viel bedeutender, die Bundestagswahl ist nur für die nächsten 4 Jahre. Diese Wahl und mit wesentlich besseren Alternativen ist fürs ganze Leben. Man lebt nur einmal. Und heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Was machst du damit? Amen.